manche Dinge nicht kapierst, dann denke ich an unsere Generation, die wir nicht digital aufgewachsen sind. Nicht, dass wir unsere Kinder und Enkel fragen müssen. Früher haben die Kleinen, die Jungen, die Alten gefragt. Heute ist es oft umgekehrt. Also das fiel mir eben bei dem Lied ein, da habe ich besonders laut gesungen. Liebe Gemeinde, D-I-N, diese Abkürzung kennen wir, das sogenannte DIN-Format. Wir kennen das DIN A5 Ringbuch, wir nehmen einen DIN A4 Briefbogen zur Hand oder was es auch immer sei. Ursprünglich war DIN die Abkürzung für D, Deutsche, I, Industrie, N, Norm, Deutsche Industrienorm. Und heute ist DIN primär ein selbstständiges Zeichen für das Deutsche Institut für Normierung mit Sitz in Berlin. Jede Norm ist mit einer speziellen Nummer versehen und alles geht total exakt geregelt zu. Das heißt, normiert, normgerecht, bis ins allerkleinste Detail hinein. Keinerlei Abweichungen sind erlaubt, auch nicht die geringsten. Normgerecht, normiert muss es sein. Ich weiß noch, wie seinerzeit, das ist gefühlt noch viel länger her, ich weiß noch, wie seinerzeit unser Lehrer das Wort DIN erklärte, nicht sachgerecht, aber doch einprägsam. Er sagte, das ist Norm. Und das sagte er mal mit strenger Miene vor einer Klassenarbeit. Das ist jetzt Norm. Das heißt, das müsst ihr alle bringen, hat uns erschrocken, nicht so sehr ermutigt. Wie gut, dass es für uns Menschen keine Standardnorm gibt. Sie und ich, du und ich, wir alle sind jeweils einmalig, Individuen. Das kam ja eben auch schon im Kinderlied vor. Wir sind von unserem Schöpfer als Individuen geschaffen. Und weil das so ist, deshalb geht Gott mit jedem Menschen individuell, maßgeschneidert, könnte man auch sagen, um. Nicht nach Schema F. Ich sage das im Eingangs ganz deutlich, weil nachher in der Predigt tatsächlich etwas von Normen die Rede ist, vom normierten Handeln Gottes an uns Menschen. Ich sage vorweg, Gott handelt individuell, vergiss das bitte nachher nicht. Es gibt aber, wie gesagt, geistliche Grundwahrheiten, wie Gott grundsätzlich immer wieder so oder zumindest sehr ähnlich an Menschen handelt. Das nenne ich jetzt mal, muss ja irgendein Thema die Predigt haben, das nenne ich jetzt DIN C. Das christliche, die christliche DIN, die christliche Norm oder man könnte auch sagen die biblische Grundform. Die allererste, ich habe mich da schlau gemacht, die allererste weltliche DIN-Norm wurde vor gut 100 Jahren, nämlich 1918, vom Normausschuss der deutschen Industrie festgelegt. DIN C, das christliche DIN, ist aber gültig seit zwei Jahrtausenden, nicht erst seit 1918. Und dieses DIN C ist beschrieben, ja wo denn sonst könnte es beschrieben sein? Im Wort Gottes, Und dieses Grundprinzip, dieses biblische Grundprinzip, ist geschehen im Leben von Menschen aller Jahrhunderte bis heute. Bei allem individuellen, unterschiedlichen Handeln Gottes an uns Menschen gibt es ein Grunddien, ein Grundprinzip, eine Grundnorm. In dem Predigtext, den ich gleich lesen werde, aus Apostelgeschichte 16, wird ein Vorgang von höchster weltgeschichtlicher Bedeutung beschrieben. Es geht in Apostelgeschichte 16 darum, und hier geschieht jetzt etwas Revolutionäres, es geht darum, das Evangelium von Jesus Christus gelangt aus Asien erstmals nach Europa. Wenn das keine weltgeschichtliche Bedeutung hat, dann weiß ich nicht was. Und jetzt hören wir den Predigtext und stehen nochmal dazu auf. Und der Paulus sah eine Erscheinung, wir können es sagen, eine Vision, sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Nun, Herr, bitten wir dich, dass du so zu uns sprichst, dass wir deine Weisung für unser Leben hören. Zu unserem Allerbesten. Amen. DIN C, die christliche Norm, die Grundform des Christwerdens, die Grundform der Gemeinde Jesu. In diesem Predigtext finden wir in wenigen Versen zusammengefasst die Antwort darauf, so kommt Gott in das Leben von Menschen. Im Grunde so und nicht anders, obwohl wir so alle anders sind. So werden Menschen Christen, so oder eben überhaupt nicht. So entsteht christliche Gemeinde, die den Namen christlich verdient. Und so wächst das Reich Gottes, die Gemeinde Jesu auf Erden. Also wie Gott zu uns kommt. Erstens, er öffnet Türen. Paulus ist auf der sogenannten zweiten Missionsreise. Er hält sich gerade in der Stadt Troas auf. Das ist etwa so in der heutigen Nordwesttürkei gelegen. Und nun lesen wir in Vers 9, Paulus hatte in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Paulus spürt in seinem Inneren eine konkrete Not. Und er hört in seinem Inneren einen konkreten Ruf. Das Meer, das zwischen Troas und Mazedonien liegt, zwischen Kleinasien und Griechenland, dieses Meer ist ein Symbol für alle Grenzen und für alle Hindernisse, die überwunden werden müssen, wenn das Evangelium zu den Menschen kommt. Und wir spüren heute in der Gegenwart, was für große Hürden richten sich auf, wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Das fängt doch in der eigenen Familie an. Was hast du schon gebetet vielleicht? Was hast du gesprochen und auch geschwiegen? Aber in der Hoffnung, dass der Funke des Glaubens auch bei deiner Verwandten, bei deinen Nachbarn oder wo auch immer ankommt. Es ist ein Riesenmeer, es ist eine solche Distanz. Da ist dieses Meer zwischen Kleinasien und Griechenland fast unbedeutend. Komm herüber und hilf uns. Ein Hilferuf. Wolfgang Borchert, der Verfasser des kleinen Romans Draußen vor der Tür, kam ja als junger Mann vom Tode schon gezeichnet aus dem Weltkrieg 1947. Dieser junge Mann. Und er schreibt einmal diese Frage und diesen Ruf. Und wer fängt uns auf? Das war damals der Ruf einer ganzen Generation nach dem verlorenen Krieg. Wer fängt uns jetzt auf? Und dann fügt Borchert hinzu, und er starb ja dann bald. Und wer fängt uns auf? Gott? Fragezeichen. Fängt ein Gott uns auf? Komm herüber und hilf uns. Ja, es ist schon so, wie ein sehr kluger atheistischer Philosoph geschrieben hat. Und das könnten heute unzählige Menschen auch in Deutschland, in Hannover, in Langenhagen, weltweit sagen, was er geschrieben hat. Wir haben keinen, bei dem wir uns aufgehoben wüssten. Liebe Gemeinde, das ist das Grundproblem der Menschen heute. Sie haben weithin keinen, bei dem sie sich aufgehoben, zu Hause fühlten, Halt, Geborgenheit, Ziel. Sie bringen die Jahre über die Runde, natürlich. Man kann die Jahre so über die Runden bringen, mit Ach und Krach oder mit Glanz und Gloria, aber wir haben keinen, bei dem wir uns aufgehoben wüssten. Das ist der Ruf, der damals von Mazedonien rüberkam. Komm herüber und hilf uns. Vers 10. Auf diese Erscheinung oder Vision hin wollten wir sofort, also Paulus und seine Begleiter, wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkündigen. Die sind da nicht rübergefahren, ach, wir wollen die trösten. Oder wir wollen dort eine Aktion starten. Oder wir wollen denen irgendwie ihr Mut machen für die Zukunft. Nein, sie wussten, wenn Menschen keinen haben, bei dem sie sich aufgehoben fühlen, wenn sie keinen Sinn und Ziel im Leben haben, keinen Halt, dann müssen wir ihnen die Rettungsbotschaft bringen. Für Paulus und seine Leute war klar, das kann nur das Evangelium sein. Von Jesus, die Botschaft von Jesus Christus. Das ist DIN C, die christliche Norm oder die Grundform des Christseins. Das Evangelium, das muss hin zu den Menschen. Und mit dieser Vision zeigt Gott auch uns heute, wo der Auftrag für Christen und Christinnen liegt. Er schickt Christen, Christinnen zu Menschen, die innerlich keine Heimat haben, keinen Wissen erfahren, der sie trägt. Wir sollten uns immer wieder bewusst machen, dass wir bei allem, was in unseren Gemeinden geschieht, an schönen Aktionen, dass unser Hauptauftrag ist, dass wir geschickt werden, als Menschen, die im Glauben mit Jesus verbunden sind, hin zu den Menschen, denen die entscheidende Hilfe im Leben noch fehlt, nämlich die Gemeinschaft mit dem Gott ihres Lebens, mit Jesus Christus. Das ist Dean C. Im Jahr 344 vor Christus zog der junge König Alexander der Große mit einem riesigen Heer über den Bosporus in umgekehrter Richtung. Von Europa setzte Alexander der Große über nach Asien und seine Soldaten eroberten anschließend viele Länder. Kleinasien, Persien, Ägypten, Palästina. Und 400 Jahre nach Alexander dem Großen, 400 Jahre später, im Jahr 51 nach Christus, zieht ein unscheinbarer Mann namens Paulus mit einer Handvoll unscheinbarer Begleiter in genau umgekehrter Richtung von Asien nach Europa. Ohne Heeresmacht, aber mit dem Evangelium von Jesus Christus. Und diese Botschaft, ausgehend von dieser Handvoll schlichter Leute, hat die ganze Welt erobert. Wie ist das möglich? Nicht, weil der Paulus gut reden konnte, soll er gar nicht so gut gekonnt haben, wie man ihm nachsagte. Was waren denn das für Leute? Schlichte, einfache Leute. Aber wie konnte das passieren, dass das Evangelium in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten sich so ausbreitete? Liebe Gemeinde, die Antwort steht schon im Ersten Testament, im sogenannten Alten Testament. Ich nenne es lieber das Erste Testament. Sacharja 4, Vers 6. Dort steht, es soll nicht durch Heer, also zum Beispiel über Alexander, es soll nicht durch Heer oder Kraft, also Power, geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Also die Power, die Macht hatten diese paar Leute um Paulus herum nicht. Aber der Heilige Geist, Gott selbst in Aktion, der hat seine Botschaft in die ganze Welt durch Menschen getragen. Vers 12, wir fuhren nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Das war also da ein Bundesvölkergemisch, da waren Einheimische, da waren zugewanderte Römer, das heißt ja römische Kolonie, aber es waren auch noch einige andere da, von denen hören wir jetzt. Vers 13, am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Aha, ja, Paulus als Jude sagt, ich will erstmal mit meinen Volksgenossen sprechen, wo kann ich die treffen? Und er kommt auf die Idee, aha, Open Air, da könnte ich die treffen. Nämlich in der Stadt gab es keine Synagoge. Nur eine kleine jüdische Gemeinde gab es da in dieser römischen Kolonie. Und diese wenigen Leute, die kommen vor der Stadt zum Gebet und auch zu religiösen Waschungen zusammen. Das heißt hier, wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Fällt Ihnen was auf? Es wird nur von Frauen gesprochen. Was heißt nur? Aber hier passt es hin. Es waren nur Frauen da. Männer scheinen zunächst wenigstens nicht da gewesen zu sein, obwohl es ja, wenn jüdische Frauen da waren, dort auch jüdische Männer gegeben haben muss. Für mich ist das so ein Trostpflaster. In den meisten Gemeinden ist ja ein deutliches Übergewicht des weiblichen Geschlechts. Das werden wir alle bestätigen. Und das Gemeindeleben ist immer wieder ganz entscheidend durch Frauen getragen. Ich kenne eigentlich keine Gemeinde, wo Zahlen, also ich rede von Gottesdienstgemeinde, Hauskreisen und so weiter, nicht vom Papier, nicht vom Internet her, wo die Männer die Überzahl haben. Ich bin dankbar, als in meiner Müdener Landgemeinde erstaunlich viele Männer waren, auch junge Männer. Das war schon ein Geschenk. Aber selbst dort waren unsere lieben Frauen im Übergewicht. Ich habe eigentlich nur einmal eine Männergemeinde erlebt. Das war in meiner Anstaltsgemeinde in Celle. Da waren keine Frauen. Das war das Anti-Programm. Aber die Frauen haben immer besondere Rolle gespielt. Wer waren denn die ersten Menschen am Grabe Jesu? Das waren die Frauen. Wer waren die ersten, die die Auferstehung Jesu bezeugt haben? Das waren die Frauen. Also nicht mal, da kommen ja nur Frauen. Das ist dann schrecklich. Davon lebt Gemeinde. Vom Anfang an. Wie Gott zu uns kommt, erstens sagten wir, er öffnet Türen. Vers 14. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, sie war eine Gottesfürchtige. Lydia, das heißt so viel die Lydische, die aus Lydien kommt. Sie stammt also, die war da nicht geboren da in Philippi, sondern sie war zugewandert. Warum? Das war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, das war eine Karrierefrau. Damals schon, muss man staunen, die war wirklich emanzipiert, das gab es damals selten. Sie war Purpurhändlerin, bitte, die hatte nicht irgendeine kleine Boutique da um die Ecke oder einen Stand auf dem Markt mit Textilien, sondern sie handelte mit Purpurstoffen. Liebe Gemeinde, das war eine ausgesprochene Luxusware. Die hatte Cash. Die handelte mit Luxusware. Lydia ist eine tatkräftige, dynamische Frau, die in ihrem Beruf zu Wohlstand gekommen ist und nun, das erfahren wir gleich anschließend, in Philippi auch ein ansehnliches Haus besitzt, als offenbar alleinstehende Frau. Tolle Laden, eigenes Haus und das damals. Und heißt es von ihr, sie war eine Gottesfürchtige. Also wir würden im Fachausdruck sagt man dazu Proselytin. Das heißt, das waren Menschen, die nicht Juden waren, aber die auf der Suche nach Gott waren und irgendwie Kontakt zu Juden bekommen haben und sagen, könnten sein, dass die den wahren Gott kennen und sind in die Veranstaltungen der Synagogen oder der Versammlungen gegangen. Sie haben schon eine erste Ahnung von dem wahren Gott Israels bekommen. Und so eine Frau war diese Lydia. Die hat Cash gemacht, aber hat trotzdem die Frage gehabt, wer fängt mich auf? Sie war auf der Suche nach Gott. Sie hat gespürt, das Geld, das ich verdiene, schön und gut, aber das fängt mich nicht auf. Mein Haus, was ich schon als Frau habe, hier in Philippi, das fängt mich nicht auf. Ich brauche Geborgenheit, Heil, Ziel, Sinn in meinem Leben. Das alles kann es doch noch nicht sein. Und so gibt es auch heute in unserer Umgebung, wir müssen nur mal die Augen offen haben, spüren, beten, gibt es Menschen, die suchen, die fragen. Die rennen vielleicht in die Esoterik, machen so einen Kurs und machen dort einen Kurs. Das sind suchende Menschen. Lydia, heißt es hier, hörte zu. Liebe Gemeinde, das ist das Erste vom DIN C, wie Gott an Menschen handelt. Dass Menschen überhaupt zuhören. Dass die Lydia ein suchender, ein fragender Mensch geworden ist, das ist doch nicht selbstverständlich. Die hätte doch sagen können, ha, alles Rotscher, was brauche ich denn Gott? Nein, sie war suchend und deswegen hört sie zu. Wir sind umgeben von einem Zeitgeist, den der Philosoph Sartre einmal so beschrieben hat. Und das gilt für viele, viele, viele Menschen in unserer Umgebung. Sartre sagt, es interessiert mich nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Er ist mir so oder so gleichgültig. Liebe Gemeinde, das ist eine Grundhaltung unserer nachchristlichen Zeit, dass unzählige Menschen diese Haltung haben. Es interessiert mich nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Es ist mir so oder so gleichgültig. Wenn es einen gibt, na ja, gut. Wenn es ihn nicht gibt, ist auch gut. Mich interessiert das nicht. DIN C, die christliche Norm oder die biblische Grundform. Erstens, Gott öffnet Türen. Zweitens, jetzt wird es entscheidend. Jetzt wird es toll. Jetzt wird es prima. Er öffnet Herzen. Wir lesen, der Herr öffnete Lydia das Herz. Sie hat es nicht selbst öffnen können. Der Herr öffnete Lydia das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Sie hört nicht so eben mal hin, sondern sie lauschte. Sie hängt sozusagen an die Lippen des Paulus, als der redete. Gott öffnet Herzen. Professor Stehlin, Universitätsprofessor, später Bischof in Oldenburg, der hat es mal so schön klar beschrieben. Er sagt, wenn Gott nicht das Herz auftut, können wir mit rhetorischer Energie und mit seelsorgerlicher Zudringlichkeit nichts erzwingen. Ich hatte eine Frau in meiner früheren Gemeinde, die hatte einen ungläubigen Mann, ich habe im letzten Sonntag darüber gepredigt, wie das ist, wenn gläubige Frauen ungläubige Männer heiraten, ein Kreuz über Jahrzehnte unter Umständen. Die hatte, das war auch so eine Frau, ja, die hat darunter gelitten, dass ihr Mann überhaupt nicht ansprechbar war. Und dann kamen irgendwelche Beerdigungen oder so und dann musste ihr Mann mit zur Beerdigung. Und dann hatte sie gehofft, na ja, dann sagte sie mir, ja, jetzt kommt mein Mann mal unters Wort. Das ist so eine evangelikale Redewendung, unters Wort kommen. Wie das eigentlich geht, weiß ich nicht. Ich denke, fällt das denn von oben so runter, das Wort oder so? Na ja, ich weiß, was sie meinte. Nun kommt mein Mann mal unters Wort. Und da war eine, denke ich, durchaus auch missionarischen Impulsen, gefüllte Ansprache, aber es platzte bei ihm ab, offenbar wie Wasser am geölten Leder. Da merken wir, man kann reden, 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 es wirkt nichts, es sei denn, Gott öffnet das Herz, tut das Wunder. Es gibt eine Erfahrung, nichts ist interessant, wenn man nicht interessiert ist. Das können wir uns mal merken. Nichts ist interessant, wenn man nicht interessiert ist. Und ich denke, auch den Predigten, man soll ja nicht immer von anderen reden, auch meine Predigten früher in der Gemeinde, jahrzehntelang, da werden unzählige Menschen auch gewesen sein, denen das fürchterlich langweilig war, was da geredet wurde. Langweilig. Als wenn ich von der chemischen Zusammensetzung des Mondgesteins gepredigt hätte. Einige Leute sagen, was interessiert mich, ob da Nickel drin ist oder das interessiert mich doch nicht, was der Mond für Gestein hat. Ja, so langweilig sind die evangelistischen Predigen für Menschen, so entsetzlich langweilig, weil sie nicht interessiert sind. Nichts ist interessant, wenn du nicht zumindest Interesse hast. Ich habe Beerdigung gehabt, da habe ich gegen Wände gesprochen. Habe ich hinterher zu meiner Organistin gesagt, oh, das war ja heute wieder Marke Telefonbuch. Und sie wusste, was ich meinte. Ich habe gesagt, du Gisela, also heute, ich glaube, ich hätte 5 Seiten aus dem Hamburger Telefonbuch vorlesen können, die Leute hätten das gar nicht gemerkt. Deswegen, Gott öffnet Türen, das ist entscheidend. Und das hat er bei der Lydia gemacht. Die hatte ein aufmerksames, ein ernsthaftes, ein offenes Hinhören. Sie war bereit, sich das persönlich gesagt zu lassen, was da gesagt wurde. Es war so der Dreiklang, hören, horchen, gehorchen. Da war persönliches Betroffensein. Sie merkte, das ist was für mich. Das geht mich an. Ich bin jetzt gemeint. Paulus sagt dazu im 1. Thessalonicher 2, Vers 13, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr unsere Predigt nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Also lasst doch den Paulus reden. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Der Paulus sagt dies, der andere sagt das. Nein, nicht als Menschenwort aufgenommen, verstanden habt, sondern als das, was es ja tatsächlich ist, als das Wort Gottes. Nicht Meinung dieses Evangelisten oder jenes Predigers oder was auch immer oder jenes Christen in der Nacht. Nein, es ist Gottes Wort. Und nun haben wir ein unauflösliches Ineinander. Das kann man logisch nicht auseinanderfisseln. Einerseits ist es so, Gott handelt am Menschen souverän, 100%. Gott hat der Lydia das Herz aufgemacht. Sie hat es nicht von selbst aufgemacht, sondern Gott hat gewirkt. Aber jetzt könnte ja einer sagen, na ja gut, wenn Gott mir nicht das Herz auftut. Nicht? Mir sagte mal jemand in der Gemeinde, Herr Pastor, ich bin nicht fromm geboren. Das heißt, ich kann nichts dazu. Ich bin ja nicht fromm geboren, lass die anderen machen mit ihrem Beten. Ich bin nicht fromm geboren. Nein, ja. Einerseits 100% Gott, aber 100% auch wir Menschen. Der Mensch entscheidet in eigener Verantwortung. Spurgeon sagt, ein Mensch kann ein Pferd zur Tränke bringen, aber 100 Menschen können das Pferd nicht dazu bringen, dass es trinkt. Das muss das Pferd selbst machen. Und so ist es mit Gott. Gott kann uns öffnen Türen, aber dass wir hindurchgehen, das müssen wir tun. 200%, logisch nicht erklärbar, aber die Wahrheit. Bonhoeffer, den wir ja alle schätzen, wer will schon was gegen Bonhoeffer sagen? Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge geschrieben, es muss ein erster Schritt des Gehorsams gegangen werden, damit Glaube nicht frommer Selbstbetrug wird. Es liegt am ersten Schritt. Das ist Grundprinzip, das ist DIN C. Niemand wird Christ, ohne dass er einen bewussten Schritt in den Glauben hinein tut. Man muss nicht das Datum wissen, aber man muss wissen, in meinem Leben gibt es ein Vorher und jetzt bin ich bei Jesus Christus. Das sagt Bonhoeffer, nicht irgendein frommer Pastor, sondern das sagt Bonhoeffer. Du, Menschen, vergiss nicht, es muss einen klaren Schritt zu Jesus hingeben, sonst ist es Selbstbetrug. Und Lydia, die tut jetzt diesen entscheidenden, grundlegenden ersten Schritt. Das heißt, als Lydia und alle, die in ihrem Haus, zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, die war ja noch nicht getauft, das war jetzt die Entscheidung oder die Bekehrung zu Jesus Christus. Das ist ihre Reaktion auf die Einladung Gottes. Das ist ihre Aktion. Das ist ihre Konsequenz. Hören, horchen, gehorchen. Das war bei der Lydia eine klassische Erwachsenentaufe. Ging ja auch nicht anders. Es war eine Glaubenstaufe. Da kam Glaube und Taufe zusammen, zeitlich. Ich denke mal, die meisten von uns sind als Kinder getauft. Ja, da haben wir von Gott ein wunderbares Taufgeschenk bekommen. Nämlich, dass Gott verbindlich zu dir und mir, ich bin ja auch klein getauft, Ja gesagt hat. Ja, ich liebe dich. Ich bin auch für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe für dich das ewige Leben schon bereit. Ich garantiere es dir. Das ist das Geschenk. Aber seitdem wartet doch Gott darauf, dass ich dieses Taufgeschenk, weil ich damals klein war, nun als Gnadengeschenk mir bewusst annehme. Also, dass ich, wenn Gott schon so früh Ja zu mir gesagt hat, dass ich nun auch mein Ja zu ihm sage. Was für eine Eheschließung würde nicht zustande kommen beim Standesbeamten, wenn nur einer Ja sagt. Der kann 10-mal Ja sagen, wenn sein Partner, die Partnerin nicht auch Ja sagt. Nur so wird die Ehe geschlossen. Und so ist es mit dem Taufbund. Der muss geschlossen werden von beiden Seiten. Gott, das ist das Wunderbare auch an der Kindertaufe, dass Gott den ersten Schritt tut. Nicht ich mit meinem Glauben, dass ich meinen Puls immer fühle. Habe ich denn genug Glauben, dass ich mich jetzt auch taufen lassen kann? Nein, Gott hat es alles geschenkt. Aber er wartet, dass ich es in mein Leben hole. In mein Leben hole. Ich denke, der alte Luther hat doch recht, wenn er, der sagt das so, ich würde das fast gar nicht wagen, so klar zu sagen, aber es hat unser Reformator gesagt. Hört mal Luther, original. Wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe zu nichts nütze. Oh weh, oh weh. Luther, wenn der Glaube später, der persönliche bewusste Glaube, nicht zur Taufe kommt, die ich als Kind bekommen habe, dann ist diese Taufe nichts nütze. Luther. Wenn ich meinen spendablen Tag hätte und meiner Frau ein Geschenk mitbringen würde, ich will mich im Mund nicht zu voll nehmen, ich sage würde, nicht, vielleicht hört sie ja die Predigt dann doch mal an und dann sagt sie, ja, du spuckst da große Töne in Langnagen. Aber nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt angenommen ein kostbares Geschenk, müsste ja ein kostbares Geschenk sein, würde ich ihr bringen. Aber sie nimmt es nicht an, dann hat sie es nicht. Das Geschenk ist unendlich wertvoll, aber es liegt da, es ist nicht angenommen. Sie hat nichts davon. Und so ist es mit der Taufe, auch die Kindertaufe. Ich halte viel große Stücke von der Erwachsenentaufe, die kommt jetzt immer mehr, weil Kinder nicht mehr getauft werden oder nur noch selten. Aber ich muss dieses Geschenk, das Gott mir macht, doch annehmen. Und darum gilt dieser alte Vers ganz aktuell. Mein Name ward vergebens im Taufbuch eingeschrieben, wenn er im Buch des Lebens nicht droben ist geschrieben. Mein Name ward vergebens im Taufbuch eingeschrieben, wenn er im Buch des Lebens nicht droben, aber Gott ist eingeschrieben. Das ist die christliche Norm, die biblische Grundform. Gottes Wort wartet auf deine und meine ganz persönliche Antwort. Und wenn wir die gegeben haben, wie auch immer, dann haben wir Heilsgewissheit. Es gibt so viele Christen, die nie gewiss sind, dass Gott sie annimmt. Ich kann nur sagen, hast du einmal schon in einem Gebet etwa dich Jesus anvertraut? Ja, das habe ich. Ja, bitte. Ja, bitte. Und Jesus hat schon lange zu dir Ja gesagt und jetzt hast du sein Ja gesprochen. Also bist du bei ihm. Auch wenn dir diese Sünde passiert ist oder du mal müde und matt geworden bist im Glauben, aber Fürchte dich nicht, haben wir vorhin gelesen, ich habe dich erlöst, du bist mein. Und das ist doch wunderbar für uns alle. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, damit wir die wunderbare Gnade eines bewussten Glaubensschritts wahrnehmen, hinein in ein Leben mit Jesus. Und Lydia, die war die erste in Europa, die hat diese Chance genutzt. Und aber Millionen und Millionen von Menschen haben es ihr nachgetan bis heute. Am Schluss der Predigt noch einmal Alexander der Große, von dem ich vorhin etwas sagte. Wenn Alexander der Große, so wird berichtet, mit seinem Heer vor einer befestigten Stadt lagerte, um sie zu erobern, dann habe er eine weithin sichtbare Laterne aufstellen lassen, die Tag und Nacht leuchtete. Dem Belagerten in der Stadt ließ er ausrichten: Solange diese Lampe noch leuchtet, habt ihr Zeit, euch zu ergeben. Wäre die Lampe aber erloschen, so sei die Stadt unerbittlich dem Verderben preisgegeben. Und wie er sagte, so es geschah. Wenn die Lampe erloschen war, dann gab es für die Stadt keine Chance mehr. Gott, den König aller Könige, mit Alexander zu vergleichen, ist natürlich unpassend. Aber die Sache mit dem Gnadenlicht, die finde ich schön. Gott lässt dir und mir immer noch das Gnadenlicht leuchten. Ist doch wunderbar, wie gut haben wir es. Noch ist Zeit. Gott lässt uns lange das Licht des Lebens leuchten, das er in Jesus entzündet hat. Warum? Weil er dich und mich in Liebe gewinnen möchte. In Liebe, nicht mit Zwang. Es gibt bei Gott nur Freiwillige. Aber die erste Freiwillige in Europa, das war die Lydia. Jetzt ist Gnadenzeit, sich auf Gott zu besinnen. Jesus sagt: Das Licht der Welt bin ich. Wer mir nachfolgt, das heißt sich mir anvertraut, sich mir anschließt, der wird das Licht des Lebens haben. Amen.